Dann ist es so, dass die Produktionsbedingungen in arbeitsrechtlicher Hinsicht kaum kontrolliert werden, auch nicht von den Firmen selber. Sie kontrollieren natürlich die Qualität, die Produktqualität. Manche erklären sich aber bereit, diesen Code of Conduct, also die Spielregeln, unter denen produziert wird, einzuhalten und das selber zu kontrollieren. Zunächst haben diese Produzenten gemeint, das ginge gar nicht, jetzt gestehen sie zu, dass es doch geht. Die Kampagne ist aber damit nicht zufrieden. Die Kampagne will, dass unabhängige Kontrolleure eingesetzt werden. Es gibt spezialisierte NGOs, die unter Einbeziehung von regionalen Organisationen diese Kontrollarbeit machen können. Die haben natürlich den viel besseren Zugang. Die wissen sehr genau, was im jeweiligen Land politisch und menschenrechtlich los ist. Diese Organisationen sollen als Kontrolleure akzeptiert werden. Das fordert die Kampagne.
Und wie laufen diese Kampagnen? Das heißt, die Firmen haben ja ein Image, das transportiert wird, das ja meistens ein Image ist, das Dynamik, Jugendlichkeit und diese gesellschaftlichen Werte, die alle in dieselbe Richtung gehen, vertreten auf der anderen Seite aber das Image von sauberer Kleidung, das Image von Produktionsbedingungen, ist ja eine Sache, die niemals angesprochen wird. Gibt es da einen Wettbewerb jetzt zwischen den Firmen, den man anstacheln kann, dass zum Beispiel Nike gegen Reebok darum rittert, wer die besseren und sozialeren Produktionsbedingungen hat?
Das wäre ein tolles Ziel, wenn man das erreichen würde, dass die Produzenten oder die Markenartikler selber in einen Wettbewerb treten in dieser Hinsicht. Was wir aber im ersten Schritt gern erreichen möchten, ist, dass sich der Druck von Seiten der Konsumenten erhöht. Unsere Aktionen in der Kampagne zielen darauf ab, dass die Konsumenten beim Kauf von Bekleidung, beim Kauf von Turnschuhen oder Sportartikeln in den Geschäften ganz einfach fragen danach. Mit den Verkäuferinnen, mit den Filialleitern in ein Gespräch eintreten, fragen, wo kommen die Dinge her, wo werden die produziert, unter welchen Bedingungen werden sie produziert. Und wir wissen, dass wenn mehrere solche Anfragen kommen, die ganz einfach auch weitergegeben werden an die jeweiligen Firmenleitungen. Und das Interesse von Konsumenten bewirkt dort Umdenken, weil man ja dann, das ist der Gradmesser, wie weit das Image hält, das man sich gibt oder wie weit ein Image gefährdet ist. Daneben gibt es natürlich Kampagneelemente, die sich direkt an die Firmenleitungen wenden, Postkartenaktionen zum Beispiel. Hier hat die erste Postkartenaktion etwa 100.000 Postkarten an Nike und Adidas aus Österreich geschickt. Das sind schon Dinge, die wahrgenommen werden dort und wo man sich auch in langwierigen Verhandlungen bereit erklärt, Zugeständnisse zu machen. Aber das ist eine mühselige Geschichte, aber nicht ohne Erfolg. Wir haben einige Beispiele, die sehr ermutigend sind.
Und Boykotte von Seiten der Konsumenten, würden die etwas nützen oder treffen die dann die falsche Personengruppe, nämlich die Arbeiterinnen in den Entwicklungsländern?
Wir rufen nicht zu Boykotten auf, weil eine Boykottesituation nicht verbessert. Zum einen gibt es zu wenig Produkte, die den Anforderungen der Konsumenten auch nach Image entsprechen und gleichzeitig fair produziert sind. Das ist das eine Problem. Ich kann nicht sagen, kauft von den großen Markenfirmen keine Bekleidung oder so. Ich kann nicht zu jungen Leuten sagen, geht nicht zu H&M, denn das ist einfach der Ort oder der Händler, wo am meisten gekauft wird momentan. Und wir wollen auf der anderen Seite auch nicht, dass die großen Einkäufer in Europa, die Markenartikelhersteller, ganz einfach ihre Lieferkontrakte mit den Produzenten im Süden aufkündigen und dann nicht mehr dort produzieren lassen, weil das ja die Situation der Arbeiterinnen auch nicht verbessert. Wir wollen, dass die Markenartikelhersteller mit den Produzenten im Süden in Verhandlungen treten und sie eben dazu bewegen, dass die Produktionsbedingungen menschenwürdig sind.
Weil wir gerade H&M angesprochen haben und ich nehme an, der ein oder andere Haar oder die ein oder andere H&M-Trägerin wird ja auch wahrscheinlich hier herinnen sitzen. Wir haben hier eine Stellungnahme, ebenfalls aus dem zitierten Standard von der H&M-Leiterin Österreich, von Frau Claudia Oswald, und es geht hier um Kinderarbeit. Und die meint, dass H&M sehr rigoros die Zulieferbetriebe prüft, aber bei der Sanktionierung mangelt es anscheinend noch, denn sie sagt, sollten die Prüfer von H&M bei einem der rund 1600 Zulieferer, die oft wiederum Zulieferer beschäftigen, einen Fall von Kinderarbeit aufdecken, zieht dies keine sofortigen Lösungen der Geschäftsverhältnisse nach sich. Damit richte man längerfristig einen nur noch größeren Schaden an, erklärt Oswald. Warum einen noch größeren Schaden?
Na, die sofortige Aufkündigung von Lieferkontrakten wäre tatsächlich problematisch. Das wollen auch wir nicht, weil das würde heißen, dass eine Produktionsfirma, die eben H&M dann nicht mehr beliefern darf, wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen in der Regel entlassen muss. Unser Kritikpunkt an H&M ist, dass H&M eigene Kontrolleure einsetzt. Und das funktioniert in der Regel so, dass die sich dort ankündigen. Das geht ja über zwei oder drei Stufen und die sagen, ja, in einem Monat am so und so vielten kommt ein Kontrolleur und naja, dass dann die ärgsten Dinge zu dem Zeitpunkt gerade behoben sind, das wird ja niemanden überraschen. Aus unserer Sicht ist es deswegen ganz, ganz wichtig, dass unabhängige, nicht angekündigte Kontrolleure das Recht haben, die Produktionsstätten einfach zu prüfen.
Und gibt es da von Seiten der UNO bereits Interventionen, gibt es da bereits Vorschläge und wenn ja, wie weit sind die bereits in der Umsetzung?
Die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, hat Richtlinien erarbeitet und verabschiedet, die aber völkerrechtlich keine Verbindlichkeit haben. Diese arbeitsrechtlichen Mindeststandards sind vorhanden, aber eben sehr schwach nur wirksam.
Steckt da dahinter der Einfluss der Konzerne, das Lobbying der Konzerne?
Ich nehme an, das kann man wohl annehmen, dass sich die Unternehmen, die im globalen Wettbewerb stehen und in erster Linie über Preis auf dem Markt reüssieren oder die es als ihren Auftrag sehen, den Gewinn der Aktionäre zu maximieren, dass die kein großes Interesse haben, dass international verbindliche Richtlinien und überprüfbare Richtlinien verabschiedet werden.
Das war ein gutes Stichwort, der Gewinn der Aktionäre. Kleidungsproduktion in Drittweltländern ist ja nichts Neues. Das heißt, seit der Änderung der wirtschaftlichen Gegebenheiten, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 89, seitdem die Globalisierung um sich greift, haben sich die Situationen verschärft bei den Produktionsbedingungen oder ist dieser Trend nicht spürbar, schlägt er nicht durch bis zu den Arbeiterinnen?
Ich glaube, die Globalisierung verschärft die Arbeitssituationen weltweit. Vor ein paar Tagen habe ich im Radio gehört, dass sich Menschenrechtsorganisationen oder eine Menschenrechtsorganisation beklagt hat und die Vereinigten Staaten auch ganz scharf kritisiert hat wegen Menschenrechtsverletzungen und zwar nicht das alte Problem der Todesstrafe in den USA, sondern ein neues Problem von unzumutbaren Arbeitsverhältnissen. Das ist eine Situation, die wir weltweit beobachten. Auch in unserem Land werden prekäre Arbeitsverhältnisse mehr, das heißt Personen, die eben nicht mehr eine fixe Anstellung haben, die auf über lange Zeit, über Jahre auf Werkvertrag arbeiten, sozialrechtlich schwach abgesichert sind. Diese Entwicklung gibt es sicherlich weltweit. In dem Bereich, wo wir jetzt arbeiten, waren die Arbeitsbedingungen seit jeher schlecht. In der Textilindustrie sind die Arbeitsbedingungen traditionell eher problematisch. Das war auch vor Jahren, als wir in Österreich noch eine namhafte Produktion hatten, ähnlich. Auch da war die Textilindustrie jener Industriezweig, wo die Löhne und Gehälter am niedrigsten waren. Also das ist einfach traditionell auch eine Low-Budget-Industrie.
Stichwort Low-Budget-Industrie, Stichwort Globalisierung und Vernetzung, das bringt einem natürlich auch zu den neuen Medien. Zum Internet hat sich seitdem in der Arbeit dieser Organisationen, Ihrer Organisation Südwind zum Beispiel, etwas verändert. Im Bereich von Mobilisierung der Öffentlichkeit, im Bereich von stärkerem Druck gegenüber den Konzernen.
Wir nützen natürlich die neuen Medien, seit wir diese Möglichkeit haben. Wir nutzen das Internet, die internationale Kommunikation läuft über neue Medien, läuft über E-Mail. Wir bieten die Information unseren Dialoggruppen über Internet an. Es gibt selbstverständlich von der nationalen Plattform, aber auch von der internationalen Clean Clothes Kampagne entsprechende Homepages, E-Mail-Aktionen werden gestartet. Ja, es ist richtig, die neuen Medien haben die Kampagnearbeit sicher verändert.
Letzte Frage. Am Montagmorgen wollen wir alle einkaufen gehen. Wo sollten wir hingehen in Linz? Welche Betriebe mit welchen Marken werden uns oder werden vor allem die Menschen, die daran arbeiten, zu mehr Lohn und damit mehr Lebensstandard verhelfen? Gibt es eine Auszeichnung, irgendeine Plakette, die auf diesen Kleidungsstücken draufklebt, dass man weiß?
Nein, diese Plakette gibt es nicht. Fair produzierte Kleidungsstücke sind momentan nicht gesiegelt. Es gibt seit einigen Jahren eine Diskussion, ob das machbar und sinnvoll wäre. Auch bezüglich Siegel gibt es in der Kampagne unterschiedliche Meinungen und kein abschließendes Urteil. Ich würde sagen, einkaufen dort, wo man einkaufen geht, aber einfach immer nachfragen, zeigen, dass man sich interessiert, auch signalisieren, dass man nicht einverstanden ist, dass zu wirklich menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Es gibt natürlich schon ein paar Firmen, wo wir wissen, dass zu fairen Bedingungen produziert wird, teilweise, oder das sind eher Produkte im Hochpreissegment und Firmen, die keine Produktion außerhalb Europas haben.
Das heißt,
man könnte einen Namen sagen, aber ich weiß nicht.
Nachdem wir heute schon Adidas und Nike erwähnt haben, sollten wir uns da kein Blatt vor den Mund nehmen.
Also ich denke, für Herren und Frauen im Wäschebereich ist die Firma Wolford aus sozialrechtlichen Aspekten sicher ein unbedenklicher Produzent. Da gibt es dann andere Dinge, ob man mit dem Stil, mit dem manchmal ein bisschen sexistischen Touch der Werbung kann, das ist eine andere Frage. Aber die Produktionsbedingungen für die Arbeiter sind bei Wolford sicher in Ordnung.
Das heißt, Wolford Strümpfe kaufen, der Winter steht bevor. Wir kommen jetzt zum zweiten Programmpunkt, und zwar zu FIAN. FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, und ich darf jetzt Frau Lisa Sterzinger fragen, die Referentin für Entwicklungszusammenarbeit bei der evangelischen Frauenarbeit ist und auch für FIAN arbeitet. Erinnert das nicht auch, was wir jetzt eben gehört haben von Clean Clothes, in Richtung Blumen, denn bei FIAN geht es ja unter anderem um eine Blumenkampagne.
Ja, also da kann ich auch gleich das Stichwort der Winter steht bevor aufgreifen. Mit der kalten Saison beginnt auch wieder die Zeit, in der mehr Blumen aus den Ländern des Südens, aus Entwicklungsländern in die EU, auch nach Österreich importiert werden. Und die Produzentenländer für Rosen, Nelken, Chrysanthemen, Orchideen sind vor allem Kolumbien an erster Stelle. Kolumbien ist nach Holland überhaupt am Weltmarkt der zweitgrößte Produzent. An Ecuador in Südamerika, aus den afrikanischen Ländern kommen aus Kenia, Simbabwe, Sambia, Rosen und Nelken. Die schrecklichen Bedingungen in der Blumenindustrie vor allem in Kolumbien, da hat es begonnen, die sind schon Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre öffentlich geworden. Damals haben Menschenrechtsgruppen, allen voran FIRN, begonnen, sich für eine Verbesserung dieser Bedingungen einzusetzen, in Zusammenarbeit mit kolumbianischen Gewerkschaften, die einfach neue Wege gesucht haben, ihren Forderungen Gehör zu verschaffen, nachdem sie in Kolumbien bei Regierungsvertretern und bei den Konzernchefs an verschlossene Türen geklopft haben, haben sie die Solidarität mit den Konsumenten gesucht. Daraus ist diese Kampagne entstanden, um diese Solidarität auch in organisierter Form wirksam werden zu lassen. Und es wurde viel recherchiert, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und gemeinsam eben mit Brot für die Welt, der DESOM, konnte dann nach 10 Jahren ein Durchbruch geschafft werden. Und zwar konnte im Jänner 99 in Deutschland ein internationaler Kodex für die Schnittblumenproduktion unterzeichnet werden. Daran waren beteiligt Menschenrechtsgruppen, FIRN, dann in Deutschland die Agrar-Bau-Umweltgewerkschaft, der Deutsche Importeursverband, BGI, und auch die internationale Landarbeitergewerkschaft IUF, die den Sitz in Genf hat. Diese Organisationen haben sich auf den Kodex geeinigt und daraus hervorgegangen ist das Flower Label Program, FLP, in Insiderkreisen genannt, und Blumen, die nach den Auflagen dieses Kodex produziert werden, können dann dieses Siegel tragen. Die Hörer im Radio können es nicht sehen, aber hier zeige ich, dass Sie es alle mal gesehen haben.
Es ist grün.
Es ist grün, mit 3 Köpfen und auch Blättern und einer Blume. Und drunter steht Blumen aus menschen- und umweltschonender Produktion. Und da geht es darum, dass sich eben Blumenplantagen in den Ländern des Südens zertifizieren lassen können, wenn sie sich den Auflagen dieses Verhaltenskodex unterwerfen. Um kurz die wichtigsten Kriterien zu nennen, das sind existenzsichernde Löhne, Gewerkschaftsfreiheit, Verbot von Kinderarbeit, keine Diskriminierung, Verbot der giftigsten Pestizide, Reduktionspläne für die Agrarchemikalien und auch ein verantwortungsvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen, das heißt eine Schonung der Böden und auch des Grundwassers. Denn zum Beispiel in Kolumbien sind durch die boomende Blumenindustrie große Probleme mit dem Wasser entstanden. Es kam zu einer Situation, wo die umliegenden Dörfer um die Blumenplantagen nicht mehr ausreichend mit Trinkwasser versorgt werden konnten. Und dann natürlich auch all diese Probleme, dass Abfälle von Agrarchemikalien wild deponiert wurden, die Böden verseucht wurden dadurch. Und gegen all diese Missstände versucht man eben mit dem Flower Label Programm in den Griff zu bekommen. Bisher gibt es 47 Betriebe, die sich hier zertifizieren haben lassen. Das heißt, die ersten zertifizierten Blumen mit dem Siegel kommen jetzt aus Ecuador, aus Kenia und aus Simbabwe, und seit neuestem sind auch 2 Betriebe aus Tansania dabei. Dieser Kontrollmechanismus funktioniert so, dass die Agrarkontroll, das ist eine deutsche Controlling-Firma, die in der gesamten EU im Bereich des Agrarcontrollings tätig ist, die Betriebe, die sich bewerben um das Siegel, auswählt, besucht und die Auflagen kontrolliert vor Ort. Und es werden aber dann auch vor Ort heimische Institutionen und Experten eingeschult, die dann Folgekontrollen durchführen können. Also vorgesehen ist, dass jeder FLP-Betrieb einmal jährlich kontrolliert wird.
Das heißt, im Unterschied zur Textilwirtschaft werden diese Kontrollen nicht angesetzt oder auch angesetzt. Wir haben vorhin gehört, dass sich die ankündigen, 1 Monat vorher, bis dahin werden die Produktionsbedingungen so geschaffen, dass es zumindest den Anschein hätte, als ob sie in Ordnung wären. Ist es in der Blumenindustrie ähnlich oder kommen die einfach und sind da? Nein. Und damit gibt es nichts zu beschönen?
Diese Kontrollen sind unabhängig und stichprobenartig und es haben auch unabhängig von der Zertifizierungsfirma die Menschenrechtsorganisationen jederzeit die Möglichkeit, unabhängig davon Besuchsreisen zu unternehmen, und das ist auch schon passiert, das ist auch der Fall. Und da hat sich auch gezeigt, dass zum Beispiel in Kenia und in Simbabwe dieses FLP-Programm wirklich entscheidende Verbesserungen für die Frauen in den Blumenbetrieben erzielt hat. Also die hatten auf einmal dann fixe Verträge. In einer Plantage in Simbabwe hat die Firma den Arbeiterinnen die Häuser verbessert, renoviert, weil es im Süden so üblich ist, dass die Arbeiterinnen meistens auch auf dem Areal der Plantage wohnen. Man hat ihnen kleine Landstücke zur Verfügung gestellt, dass sie auch Gärten anlegen konnten. Das ist ein wichtiger Beitrag auch für dieses Recht auf Nahrung, eine Ergänzung. Und Schutzkleidung war auf einmal vorhanden und auch es entsteht dadurch ein Sog, das heißt auch nahe Betriebe, die sehen, was es da für Verbesserungen gibt, wollen nachziehen und fangen auch an, diese Auflagen zu erfüllen, mit dem Hinblick, sich zertifizieren lassen zu lassen, weil Produzenten in den Ländern des Südens sich dadurch eine bessere Chance auf dem europäischen Markt auch erhoffen, weil durch die Arbeit der Kampagne schon auch durchsickert, europäischen Konsumenten ist es nicht egal, was sie kaufen, sie legen mehr und mehr Wert auch auf ethisch annehmbar produzierte Güter.
Das ist der Punkt, dass ich denke, die Blumenindustrie scheint ja in diesem Bereich weiter zu sein als die Textilindustrie. Das heißt, wir sprechen über den Ist-Stand, aber was oder welche Kampagnen hat es vorher gegeben, dass sich die Blumenindustrie freiwillig jetzt zertifizieren lässt, was ja anscheinend in der Textilindustrie so noch nicht der Fall ist?
Das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, vielleicht ist die Blumenindustrie überschaubar. Es geht vor allem um Nelken und Rosen. Und es ist auch eine relativ junge Industrie in den Ländern des Südens. Das hat angefangen in den 60er, 70er Jahren. Auch aufgrund dessen, dass die Entwicklungsländer mit den klassischen Agrarprodukten nicht mehr so gute Gewinne erwirtschaften konnten. Sie stehen alle unter dem Druck, die Wiesen zu erwirtschaften, und da sind sie dann zunehmend in dieses Blumengeschäft eingestiegen.
Bitte. Ich glaube, eine Sache, die durchaus von Bedeutung ist, ist, dass die Blumen ein verderbliches Produkt sind. Das heißt, der Blumenproduzent ist viel empfindlicher gegenüber dem Kaufverhalten der Konsumenten als der Textilproduzent.
In der Textilindustrie haben wir die Situation, dass es länderweise sehr unterschiedlich ist. In der Schweiz zum Beispiel gibt es die große Einzelhandelskette Migros, die jetzt mit der Klingloss-Kampagne kooperiert und ihre Lieferanten überprüfen lässt, nämlich von unabhängigen Kontrolloren. Ich denke, es gibt auch dort erste Schritte, aber ich glaube schon auch, dass es unterm Strich Unterschiede gibt zwischen der Blumenproduktion und der Textilproduktion.
Ja, auf die können wir nachher noch eingehen.
Ja, da war gerade das Stichwort Migros. Migros war auch sehr erfolgreich, weil es in der Schweiz auch auf den FLP-Zug aufgesprungen ist und wirklich da in die Supermarktkette ins Sortiment diese FLP-Blumen aufgenommen hat. In Deutschland werden FLP-Blumen vornehmlich über den Einzelhandel, über die Blumenläden vertrieben. Da sind es mittlerweile 600, die FLP-Blumen führen. Weiters gibt es auch Initiativen in Schweden und in Großbritannien, die diese Blumen bewerben. Und in Deutschland gibt es Gruppen, die mit den deutschen Produzenten in Verhandlungen sind. Auch das FLP-Siegel mit dem, die Holländer haben auch ein Siegel, das ist aber auf ökologische Kriterien begrenzt und lässt die sozialen Kriterien beiseite. Und da gibt es starke Bestrebungen, das zu harmonisieren, weil man natürlich den Konsumenten ein einheitliches Siegel bieten will. Kurz vielleicht noch zum Stand in Österreich. Wir konnten das Blumensiegel zum heutigen Muttertag öffentlich präsentieren. Wir hatten ein gutes Medienecho. Es gibt auch schon Großhändler, die FLP führen. Und in Wien Blumengeschäfte.
Welche zum Beispiel?
Das ist die Firma Steffek in Wien. Und das zweite ist auch eine Wiener Großhandelsfirma.
Also in Linz nicht.
In Linz noch nicht. Aber zum Beispiel haben wir in Linz eine starke Gruppe in der evangelischen Frauenarbeit, die jetzt versuchen, in nächster Zeit auch einen Aktionstag zu organisieren. Wir machen das immer gemeinsam mit der Blumenbranche, denn anders geht es nicht. Man muss auch Überzeugungsarbeit bei den Händlern und Händlerinnen leisten, dass sie dieses... Und zwar sind wir bewusst die Schiene über den Einzelhandel gefahren, um auch diesen Blumengeschäften die Möglichkeit zu geben, sich hier einen Imagebonus zu erwerben und ihren Kundinnen qualitätvoll produzierte Ware anzubieten. Und da geht es jetzt, also wir arbeiten mit den Innungen zusammen und versuchen auch unter den im Blumenhandel Bewusstseinsbildung zu machen, dass dieses Siegel sehr notwendig ist.